Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit einer Sonderbeilage. Und heute blicken wir ein bisschen auf das, was uns umtreibt, was liegt uns auf der Seele, was muss unbedingt auch besprochen werden. Und dazu habe ich mir absolute Höchstleister eingeladen. Begrüßen Sie bitte den Bestseller-Autor und Comedian Basti Bielendorfer, die Podcast-Legende und den Talkmaster Tommy Schmidt und den Mann, der noch Teil der DFB-Elf war, als sie noch Fußball gespielt haben, den Europameister der Herzen, Thomas Hitzlsperger, meine Damen und Herren. Und natürlich den Mann, den Sie kennen von dem Podcast Das Ziel ist im Weg und Richard, wo erreiche ich dich? Andreas Loffi-Loff.
Die gute Nachricht des Tages.
Wenn nicht sogar die gute Nachricht des Jahres, die Passion. RTL bringt das Osterspektakel
endlich
zurück.
Endlich.
Wir sind alle so glücklich, der Stern berichtet davon. Es ist soweit, Ostern 2024 kommt die Passion bei RTL zurück. Tommy, wie glücklich bist du darüber?
Total.
Oder? Fantastisch.
Endlich wieder Lagerfeuerfernsehen.
Mit Hannes Jänicke als Erzähler, also wir können fest davon ausgehen, dass das Kreuz nicht aus Tropenholz ist.
Ja, der macht direkt eine Doku über die Tiere in der Krippe nachher. Weißt
du? Bringt er seinen Affen mit.
Ey, hör bloß auf, ey. Ich hab, ohne Scheiß, ich habe heute Hannes Jänicke vorm Hotel getroffen.
Oh, nein. Nice.
Ja, da. Ja, und dann sagt er ja wirklich auch so, ach, guck mal du.
So. Hey, der, ihr habt doch irgendwas.
Ja, wir hatten damals mal eine Situation.
Ihr hattet mal was?
Ja. Nicht das, was du denkst.
Ich kann mir vorstellen, wie eure trainierten Brüste sich aneinander reiben. Das macht mich ein bisschen heiß.
Ich wollte sagen, nicht das, was du denkst, ihr habt Sex.
Also, ja, ich dachte schon. Ja.
Das ist aber mittlerweile ausgeräumt, aber es ging um seine Affen aus Borneo. Und er sagte zu mir noch heute vorm Hotel, du warst das doch mit dem Fickaffen. Originalzitat. Was aber gar nicht stimmt.
So wirst du dreimal die Woche angesprochen.
Weil er meinte, ich hätte im Internet geschrieben, ob er in die NDR Talkshow damals, also ich hätte geschrieben, ob er seinen Fickaffen mitbringt.
Weil er hat ja eine Doku gemacht über
die Affen in Borneo.
Ja, also diesen Orang-Utan-Bordelle
Borneo. Ja. Wo dann, also es ist wirklich eine absurde Situation. Das gibt ja wirklich diese Orang-Utan-Bordelle in Borneo, wo Orang-Utans rasiert werden, kriegen Strapse an und Lippenstift. Klingt erstmal nach einer normalen RTL-Sendung, aber
alle tätowiert.
Genau, Temptation Island. Jetzt kommen die Affen. Aber zurück zur Passion. Basti, du bist schwer gläubig. Was bedeutet das für dich?
Es hat mich tief in meinem Herzen als Christ berührt. Ich bin ehrlich, ich hoffe, Alexander Klaas wird jetzt im Zentrum gekreuzigt.
Ja.
Letztes Mal, ja, er wurde ja vorher, ich komme ja aus dem Pott, ich komme aus Gelsenkirchen, genau wie du um die Ecke rum, ne? Und bei mir vor der Tür ist Essen und der Essen-Limbecker Platz, da wurde Alexander Klaas, da wurde die Passion Christi gedreht. Da bin ich früher in den Cinemax gegangen, um mir Stirb langsam 3 anzugucken. Und vorne wurde dann wirklich langsam gestorben. Und dann mit Gil O'Farim gemeinsam im Einkaufszentrum.
Der ist aber in diesem Jahr dann Stern von Bethlehem, ne? Soweit ich gehört habe.
Wenn er ein Hotelzimmer kriegt.
Ich wollte sagen, die Mitarbeiter werden schon geschult.
Er schläft, hört auf, er schläft in der Krippe, er ist ein guter Junge. Und ich finde, das ist, ich finde schön, ich weiß nur nicht ganz genau, was man jetzt als DLC noch zusätzlich erklären kann. Also was wird jetzt nochmal? Wird der nochmal gekreuzt? Kommt er zurück mit? Und kriegt nochmal einen? Oder
na, die Geschichte wird halt nochmal neu erzählt, aber jetzt zieht Jesus nicht mehr das Kreuz über die Essener Schlemmermeile, sondern das Ganze ist in Kassel.
Vor McPaper dann.
Ja, vor McPaper.
Herrlich.
Ist das eigentlich, da muss man auch mal, also wenn Jesus jetzt das Kreuz nicht mehr über die Essener Schlemmermeile schleppt, ist das dann eigentlich, also da muss man mal mit Theologen sprechen, ob das dann auch in Ordnung ist. Das ist ja, das weicht ja vom Original ab.
Aber wer spielt denn so mit?
Bislang Hannes Jänicke ist der Erzähler und momentan ist alles offen. Also Sie können sich jetzt noch was wünschen irgendwie.
Weil ich habe damals, als ich meine Sendung Studio Schmidt noch hatte, habe ich meine ich glaube, es war sogar eine Programmbeschwerde offiziell. Ich bin aber nicht sicher, oder es waren auf jeden Fall geharnischte E-Mails, die ankamen bei der zuständigen Redakteurin. Weil Samuel Koch hat ja da mitgespielt damals. Ja. Und dann habe ich in meiner Sendung den sehr harten Witz gemacht. Das ist, ich glaube, die Passion von RTL, das ist das Schlimmste, was Samuel Koch jemals live im deutschen Fernsehen passiert ist.
Aber es ist doch ein fantastischer Gag.
Das ist ein blitzsauber erstmal.
Ein blitzsauberer Gag.
Währenddessen dachte ich auch, vielleicht einen rüber. Aber es gab ein Beschwerde. Ich weiß nicht, ob es Programmbeschwerde war, aber auf jeden Fall.
Aber handwerklich ist ja fantastisch, der Gag. Da gibt es nicht.
Anders als seine Wette.
Ja.
Aber das.
Oh Gott.
Nein, aber zurück zur Passion. Was ich so toll fand beim ersten Mal war, dass ein Mensch kein Mikro hatte.
Ja.
Barabbas.
Wir wissen doch alle, wer. Stimmt, die haben Semmelrogge einfach das Mikro abgedreht.
Wirklich?
Ja, der stand ja wirklich dann so, der eine Teil war ja so vorproduziert und dann reingefahren und der andere Teil war dann live vor Publikum und alle hatten Mikro, nur Semmelrogge. Also, weil die alle wussten, ey, der wird wahrscheinlich gleich Corona leugnen und als nächstes sagt er irgendwie noch, Putin soll sich alles nehmen oder so. Und dann haben sie gesagt, komm, ey, das wollen wir gar nicht riskieren.
Stell dir mal vor, er guckt so aus der Krippe raus und sagt, erst die Kohle.
Das gibt's doch gar nicht.
Turkenheimer. PSA warning about turkey frying goes viral. CNN berichtet, also Turkenheimer ist natürlich fantastisch in Anlehnung an Oppenheimer. Es gibt wohl sehr, sehr viele Videos aus den USA. Da ist ja jetzt Thanksgiving und die Leute jagen offensichtlich versehentlicherweise ihre Truthähne in die Luft. Also es gibt riesige Probleme damit. Thomas, bist du jemand, der gerne kocht? Hast du auch schon mal einen Truthahn? Hast du schon mal einen Truthahn in die Luft gejagt?
Indirekt habe ich schon gemacht.
Ja. Wirklich?
Ja, klar.
Weil, wie ist
ich komme vom Bauernhof.
Also ja, das meine ich ja. Du bist ja wirklich...
Truthahn nicht, aber ja. Ich habe wirklich Hühner geschlachtet.
Wirklich?
Ja, so ist es. Aber nicht gekocht. Nee, aber es ist wirklich so auf dem Bauernhof.
Nur geschlachtet, nicht gekocht.
Ja, genau.
Einfach nur so.
Es ging mir nur ums
Töten. Ich hasse Tiere.
Ist doch geil. Ist so dieser eine Bauernhof, wo man Hühner zubereitet wie Hummer. Sie haben gelacht. Sie und sie und sie.
Nein, aber das aber alles Interessante, doch. Sorry, dass ich da... Ja, es geht ja darum, dass die tiefgefroren sind und die dann nicht in das heiße Fett
genau.
geschmissen werden.
Ja, ja, genau. Und dann gehen die halt hoch. Das erinnert mich daran, meine... Ey, ohne Scheiß, das hatten wir bei uns zu Hause mal. Oma Lore hat das auch mal gemacht. Und zwar hatte die aus dem Eisfach so eine eingefrorene Käsesuppe geholt. Und zwar im Topf. Und die war halt einfach, natürlich war die Käsesuppe war einfach ein Eisklumpen.
Mit eingefroren?
Was? Okay.
Im Topf eingefroren.
Okay. Hat die einfach, weißt du, Oma, ja. Weißt du, Oma pragmatisch so, ah, komm, ab ins Eisfach.
So, ins Fach so reingegossen. Ja.
Dann friert alles. Und dann hat die halt einfach den komplett zugefrorenen Pott, Deckel natürlich, der auch dran klebt, weil eisgefroren, hat sie dann einfach zum Auftauen auf der Zellophanfeld ist auch geil, ein großer Koch, ne? Ich bin ein Ceranfeldherr, meine Damen und Herren. Und einfach so auf Stufe 5 oder was. Und dann ist er erstmal ins Wohnzimmer gegangen, hat GZSZ geguckt. Der Gerner, du, der Sau. Und irgendwann packen sie den auch noch auf einmal. Wumms! Meine Mutter kam hoch. Mama, was machst du denn? Kommt in die Küche, das Ding sah aus wie Dresden 45. Ey, sowas. Ey, Zelensky hat sich jetzt 40 von diesen Kochpötten bestellt, um sich die Ukraine zurückzuholen von Putin. Ey, das gibt's nicht. Du, die, ey, meine Mutter, die kam wirklich so, wie so.
Jackson Pollock.
Ey, das war eine Tropfsteinhöhle aus Käsesuppe. Die kam da rein, die guckt unter die Decke, das war natürlich alles kaputt. Ceran fällt im Arsch, weil der Topf ist natürlich einmal hoch, unter die Abzugshaube, runter und dann nochmal unter die Decke.
War das so?
Ey, unter die Decke, da tropft, als wäre der Blob in der Küche, tropft von der Decke, also absolutes Chaos.
Ich war mal bei meinem Vater zu Besuch, der ist dann Witwer gewesen und musste sich selber versorgen und er meinte, ich koche für uns und ich sitze im Wohnzimmer und er sagt nur, was machst du denn? Ravioli. Und ich höre die Mikrowelle in dem Moment. Ich wusste schon, es kann nicht, also ich kenne ihn ja jetzt schon länger, ich bin ja von ihm gemacht worden und dann sitze ich da und in dem Moment, wo ich gerade ausspringen will, um ihn zu fragen, ob er diese Ravioli-Dose denn entleert hat, er hat sie einfach geschlossen in die Mikrowelle und hat unsere halbe Küche in die Luft gejagt. Aber es schmeckt gut.
Verlierer des Tages.
Ja, wenn nicht sogar des Jahres. DFB-Blamage gegen Österreich. Oh. Nagelsmann fliegt jetzt schon alles um die Ohren. Wie so eine Käsesuppe eigentlich, ne? NTV berichtet, Deutschlands Fußballer schleppen sich mit einer erschreckend schwachen Leistung aus einem desaströsen Länderspieljahr. Der Versuch, die Stimmung aufzuhellen, ging in Wien gegen Österreich mächtig in die Hose. Der Bundestrainer ist jetzt schon verzweifelt. Herzlichen Glückwunsch. Meine Fresse, oder?
Aber wirklich.
Wirklich?
Thomas, sag doch mal. Also. Es wird alles wieder zitiert, was du jetzt sagst.
Angstgegner Österreich.
Das ist genau mein Problem, fang du doch mal an. Ja. Ich will drauf einsteigen.
Ja. Ich saß gestern, also jetzt mal Spaß beiseite, ein bisschen ratlos vom Fernseher, weil normalerweise hat man ja immer Ansätze, okay, es liegt am Trainer, es liegt vielleicht am Team Spirit, es liegt am zu starken Gegner, keine Ahnung, aber also wo setzt man jetzt an? Das Uli Hoeneß haben sie jetzt auch gefragt, der meinte auch, ich habe keine Ahnung, was wir jetzt machen sollen.
Selbst Uli Hoeneß hat gesagt, ich habe keine Ahnung.
Ja, irgendwie so sinngemäß, so, ich wüsste nicht, wo man da jetzt ansetzt, um diesen Sauhaufen, wie du das sagst.
Die sollten sie bei alle in den Arsch treten. Naja, klar.
Keine Ahnung, was willst du jetzt machen? Thomas.
Ich hab mir alles reingezogen und Nagelsmann beobachtet, auch versucht, nach dem Spiel wirklich die richtigen Worte zu finden. Immer zu sagen, wir sind nicht in der Opferrolle. Wir müssen es akzeptieren, das glaube ich, hat er 10-mal wiederholt.
Ja.
Und ganz, ganz viel Arbeit. Also ich habe so richtig so vor mir Auge gehabt, wie vor diesem Interview sein Berater oder seine mehreren Berater sagen, du musst diese Worte jetzt sagen, damit es rhetorisch alles super rüberkommt.
Jetzt müssen die Graugänse kommen.
Weil er hat nämlich ein Problem, er kann nicht sagen, die Spieler sind scheiße, verliert er die Mannschaft. Wenn er aber sagt, die Spieler sind super, dann ist er bald weg.
Ja.
Also steckt er im Dilemma.
Aber damit hat doch wirklich niemand gerechnet mit der Situation jetzt, oder? Hast du sowas kommen sehen?
Ich war eingeladen zum Spiel in Österreich. Ich hatte so eine Vorahnung.
Boah, also ganz merkwürdig. Keine Ahnung.
Aber ein bisschen Sorge. Wenn ich kurz von mir berichten kann, er hat mir echt geholfen. Ich habe auch mal Linksverteidiger spielen dürfen und das ist ja irgendwie so eine Position, die nie wirklich besetzt wird bei uns. Und er hat da Kai Havertz hingesetzt und ich bin ihm sehr dankbar, weil ich habe ein paar Spiele gemacht und die sind so schlecht gewesen, die Spiele, dass ich versucht habe, das ganze Videomaterial von damals vernichten zu lassen, aber ich habe gemerkt, das Thema hat sich von selber erledigt. Ich bin ganz dankbar.
Selbst Sultan Sebastian sagt, also so kann man auf links nicht spielen. Ne? Das ist natürlich für Feinschmecker.
Jetzt. Aber man muss auch sagen, ich meine, die wussten ja, wen sie geholt haben. Die tun jetzt immer alle so, das ist viel zu kompliziert und er redet vom Schienen-Zehner-Spieler mit Joker-Qualitäten. Ich meine, der macht nichts anderes, als er vorher auch gemacht. Jetzt sind plötzlich alle überrascht.
Genau, es liegt aber auch nicht, glaube ich, am Trainer. Also ich war beruflich beim Mannschaftshotel in der Nähe und habe die Spieler auch gesehen, die sitzen da wirklich zusammen und haben Bock, die sind gut drauf.
Ja, solange wie sie Playstation spielen.
Nee, wirklich, wirklich jetzt. Da stimmt's im Team,
auf jeden Fall. Ich kann es auch nicht machen, der sitzt jetzt bei Nios.
Ja, das ist auch der Wahnsinn. Sitzt, ne? Nein, Rudi Völler hat News hier, Reichels Krawallbude, hat er doch mit Waldi Hartmann gesessen. Also Waldi Hartmann ist ja mittlerweile quasi so ein bisschen wahrscheinlich der Richard David Brecht von Julian Reichelt und sitzt da bei News. Und dann hat der Waldi Hartmann da ein Interview gegeben. Dann sitzt plötzlich Rudi Völler sitzt dann da bei Waldi Hartmann bei News, im Reichelt-News-Kanal, wo du sagst, ey, das ist schlimmer, kannst jetzt wirklich nicht mehr kommen. Und war natürlich wieder komplett auf Zinne. Rudi Völler ist ja einfach immer sauer. Also kannst du immer sagen, der ist immer sauer. Ja, jetzt kann ich diese Scheiß, kann ich jetzt auch schon wieder nicht mehr hören. Und so 20 Jahre nach Fahrröhr.
Kalli schon was gesagt?
Kalli.
Ja, ich habe ja Kalli.
Der ist nicht sprachlos.
Ich habe ja Kalli am. Nee, der ist wirklich nicht. Ich habe ja Kalli am Freitag im Kölner Treff zu Gast. Da werde ich ihn natürlich auch auf die Nationalmannschaft ansprechen. Und da kannst du fest von ausgehen, du stellst ihm eine Frage
und der sendet
eine Viertelstunde durch. Und dann wirklich, also, wenn ich da sehe, wenn die zur Nationalmannschaft eingeladen werden und da sehe ich da, der Nagelsmann hier mit seinem Karohemd, Peter Holzfäller hier, tüdelütü. Und dann hast du die 11 Jungs da. Wenn ich bei DFB eingeladen bin, dann laufe ich doch. Da muss ich mich bewegen. Dir, da will ich den Zahne sehen. Den Zahne, das ist doch nicht zu fassen. Dann sage ich, hier komm, alle 11 Flugsteig, A40, Briefmarke auf den Arsch, will ich nicht mehr sehen. Das reicht jetzt so. Das geht eine Viertelstunde lang. Und dann ist auch vorbei. So. Aber letzten Endes, ich weiß ja nicht, also es gab ja mehrere Namen, die vorher gehandelt wurden und Nagelsmann ist zweifelsohne fachlich gut, aber möglicherweise brauchen die alle ein Bubble-Abo, um zu verstehen, was er von ihnen will. Wir hätten ja auch eine andere Wahl gehabt, nämlich den Trainer von die Meister.
Van Gaal.
Ein Küsschen für die Mutis. Ja, so, aber das will ja keiner.
Der Tulpengeneral. Ich kenne ja Fußball nicht.
Wer war der Tulpengeneral, Van Gaal.
Louis Van Gaal.
Vor allen Dingen, wenn wir schon in die Kreissäge springen, dann will ich so mit einem Lachen. So.
Also so Jörg Knörr-mäßig, so bei der Imitation vorher noch sagen, wen man jetzt nachmacht.
Also genau, wie eine Radiokomödie immer so, ne? Ja, ich bin Jogi Löw. Sag mal, Thomas Müller, was willst du denn dazu sagen? Die Radiokomödie ist geil. Nein, aber das wäre ja interessant gewesen mit Van Gaal, weil gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder das geht also mit Karacho in eine Buchse, weil es ja so eine zickende Zeitbombe, oder es wird halt wirklich irgendwie witzig, weil der hat ja Humor. So, aber du bist noch nicht so überzeugt von.
Am Anfang war ich nicht überzeugt, jetzt würde ich zustimmen. Ne, oder? Ich habe mir aber sofort aus Protest.
Spiele. Nee, drei Spiele waren es.
Aus Protest gleich zwei Tickets gekauft für die Europameisterschaft. Vier, weil ich glaube, die Leute
merken.
Ja, ich habe es wirklich gemacht.
Aber kann man denn jetzt. Also
fürs Finale.
Oh wow, okay. Naja, du musst ja nicht mit Deutschland, aber es wird ja trotzdem.
Ich wollte sagen, die kriegst du doch so, oder
ja,
nicht?
Ja, komm jetzt, Brody, du kriegst Rabatt.
Ruf mich doch an, Hitzelsberger.
Was ist los? Was? Das ist alles so. Für den DFB. Ich glaube, da gehen auch ein paar Euro an den DFB. Die sind ein bisschen klamm momentan. Und ich dachte, komm, kauf dir zwei Finaltickets mit Hotel gebucht.
Was kostet
in Berlin. Finalticket? Es gibt drei Kategorien.
Ja.
Was ist die Kategorie mit Row Zero?
Die wird später noch hinzugefügt.
Sag mal, wir wissen, dass du Geld hast. Du hast deutscher Meister, hast
in London gespielt. Auch vielleicht dir dann weiterverkaufen.
Ach, ja, okay. Ja.
Ab morgen auf eBay zu finden.
Aber es ist doch letzten Endes, also es sieht natürlich derzeit wirklich wahnsinnig beschissen aus, aber das sagt doch nicht wirklich etwas darüber aus, wie wir bei diesem Turnier abschneiden.
Eben, also es waren zwei Spiele jetzt auf diesem Kontinent von Nagelsmann, das ist diese USA-Reise, mein Gott. Ja, ja. Ein bisschen abwarten, oder?
Ja, oh gut, andererseits Österreich, mein Gott.
Ja, aber... Ich bin da immer, aber man vergisst es, 2006 haben sie wie verloren, das letzte Spiel vor dem
Turnier. 1-4 gegen Italien.
1-4 gegen Italien. Ich glaube danach, 2-8, hast du schon 2-8?
Ja,
na, genau.
2-2, alles gewonnen.
Nee, ihr habt doch in Österreich.
Alles gewonnen.
Ja. Echt? Wirklich?
Ja, ich erinnere mich.
Ja, 2-8.
Das war so dunkel.
Touché. Aber irgendwann nochmal 2-5 in Österreich oder so, oder Schweiz oder so auch verloren, ich weiß nicht.
Ja.
Danach, aber deswegen, oder?
Also, ja, kann ja.
Wir sind doch eine Turniermannschaft.
Das ist ja drollig.
Mitten auf der Sandbank, brutale Attacke auf Krüppelkrokodil. So, und das ist natürlich für mich ganz klar wieder eine dieser typischen Bildkompositor, die, wie ich sie wirklich absolut liebe. Wir haben ja hier sehr häufig.
Gott, ich habe ein Riesenproblem nach dieser Folge, glaube ich.
Wir lieben ja diese Kompositor, der Penispolizist, die Herzlos-Oberbusenwitwe. Ja. Tommy, du liebst sowas doch auch.
Terror-Droide, ne? War auch mal gut.
Terror was?
Terror-Droide.
Terror-Droide. Das ist
Lutscheich. Lauterbach, wer ist Terror-Droide? Nein.
Lauterbach.
Der Terror-Droide.
Ich glaube, die Bild-Zeitung hat die Nationalmannschaft auch so mit Missachtung gestraft, dass sie peinliche Niederlage geschrieben haben. Nicht mal peinlich Niederlage. Also da hast du gemerkt, da sitzt der Stachel tief.
Das ist wirklich tatsächlich echt.
Was ist denn jetzt mit dem Krokodil?
Ja,
die Leute sitzen alle sagen, was ist ein Krüppelkrokodil? Was ist das jetzt?
Ja, da waren so ein paar Otter und die haben so ein Krokodil attackiert, dem fehlte der Schwanz. Ja. Ja, ist wirklich so. Ja, ich finde das nur so faszinierend, weil es gibt ja diese geilen Geschichten von der Bild. Also ich liebe ja nach wie vor die Story mit der Frau in diesem polnischen Gebirge, die so ein bisschen durch so ein polnisches Gebirge wandert und dann geht sie da baden in so einem Gebirgsee und dann sieht sie da hinten in der Ferne, hat sie das Gefühl, dass sie da so ein Bigfoot anguckt. Und hat die Bild-Zeitung natürlich die einzig richtige Schlagzeile daraus gemacht am nächsten Tag. Polen-Yeti begafft Bikini-Mädchen. Toll, oder?
Polen-Yeti.
Ja,
Polen-Yeti.
Aber Basti, weil du ja gerade so begeistert bist, dann machen wir mal kurz einen kleinen Schwenk.
Bitte.
Post von Wagner.
Mm. Lieber Bastian Bielendorfer.
Okay.
Ihr Name klingt niedlich, wie die Figur aus einem Michael-Ende-Roman oder ein Hobbit. Sie nennen sich Lehrerkind, das erweckt Vertrauen. Auf dem Schulhof möchte man sich eine Vanillemilch mit Ihnen teilen. Kastanien sammeln auf dem Nachhauseweg. Gemeinsam heimlich den schlafenden Opa bestehlen. Doch die Vanillemilch ist vergiftet. Auf der Bühne entfahren ihrem Bubi-Gesicht böse Witze. Sie sind 1,99 groß. Sie überragen alle. Ein Markus Söder der Fun-Freitagsrepublik. Gegen sie sehen andere Komiker aus wie Schlümpfe. Sie kommen aus Gelsenkirchen und haben dennoch Abitur. Das hat sie größenwahnsinnig gemacht. Ihr Lispeln soll niedlich sein, man möchte sie pampern. Doch in der Krippe liegt nicht das Jesus-Baby. Sie sind ein Kuckuckskind der Comedy, ein trojanisches Ferkel. Ich mag sie. Sie mögen schlau sein, aber wenn sie tanzen, sind sie ein einfacher Mensch. ein sehr einfacher Mensch.
Das könnte ein Brief von meinem Vater sein.
Als hätte Jean Pütz aus alten Spaten einen Transformer gebastelt. Wie eine Giraffe mit Schlaganfall im Tierpark. Im Zoo hat ein Schimpanse mal in eine Gießkanne gepinkelt und uns vollgeschüttet. Dämliche Viecher. Hä? Let's Dance. Ja. Was ich Ihnen eigentlich sagen wollte, ich hätte gerne die Nummer von der riebigen Russenpeitsche. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner.
Pui. Unterstes Niveau. Unterstes Niveau.
Wunderschön.
Also, ich möchte Sie kurz ins Bild setzen. In diesem Jahr ist ja der große Populärphilosoph Franz Josef Wagner 80 Jahre alt geworden. Zu diesem Zwecke hat ihn das Zeitmagazin besucht in Berlin. Und dabei ist ein sehr schönes Gespräch zustande gekommen und das würden wir Ihnen gerne auszugsweise kurz geben. Tommy, du wärst quasi das Zeitmagazin.
Und okay.
Riesenüberraschung. Franz Josef Wagner wäre dann ich.
Wunderbar. Die fettgedruckten Sachen.
Ja.
Also die Sachen sind Buchstaben, die zu setzen. Also fettgedruckt.
Was ist denn los mit dir? So ein Schlaganfall oder was? Was denn sonst?
Ja, das weiß doch Tommy nicht.
Wenn er noch so schwarze Handschuhe an hätte, könnte er auch so gut so teure Burger auch verkaufen.
Ja. Ja, das ist doch oder die so, Idee. Ich bin doch hier
das
der
Barista. Das ist hier regional geschlachtet.
Franz Josef Wagner.
Okay, also ich bin das Zeitmagazin.
Du bist das Zeitmagazin. Das heißt,
ich beginne oder liest du die Überschrift auch einmal?
Nein, du kannst anfangen.
Okay. Herr Wagner, 2010 haben Sie ein Buch geschrieben, Brief an Deutschland. Darin heißt es, was kann ich überhaupt? Es ist die Frage meines Lebens. Nun werden Sie 80 Jahre alt. Haben Sie inzwischen eine Antwort?
Naja,
Sie sind ein dankbares Publikum.
Jedenfalls kann ich mich vom Schreiben ernähren, was mein Vater in Frage stellte.
Dabei haben Sie schon als Kind Winnetou umgeschrieben, bis Ihnen der Schluss gefiel.
Ja, meine Eltern verzweifelten an meinem Irrsinn.
Er bringt Sie immerhin dazu, auf eine Art zu schreiben, von der sich viele Menschen berührt fühlen. Manche auch unangenehm.
1987 starb mein Freund, der Schriftsteller Jörg Fauser, schwer alkoholisiert bei einem Verkehrsunfall. Später schrieb ich im Spiegel, wie sterben ist, hat Jörg Fauser nicht mehr selbst erlebt. Er war zu besoffen.
Ihr Freund, der frühere Chefredakteur der Bildwoche, Norbert Körzdörfer, wie so Loriot-Name, ne? Herr Dr. Körzdörfer, ja. Beschreibt, ihr Können so, er hat die Fähigkeit, in drei Sätzen alles über einen Menschen zu sagen.
Ja, ich habe über Jahre Überschriften gemacht. Da musst du in 4, 5 Worten einen Menschen erzählen.
Ihre vielleicht berühmteste Zeile ist, Angeber Wessi mit Bierflasche erschlagen. Ganz Bernau ist glücklich, dass er tot ist. Wow.
Ja. Ja, ich weiß, ja. 1991 in der Superzeitung, mit der Burda damals der Bildkonkurrenz machen wollte. Die Zeile war gut.
Sie war grenzwertig, oder?
Sie hängt im Museum der Schlagzeilen. Darüber wurden Doktorarbeiten geschrieben. Heute liest sie sich politisch nicht ganz korrekt, ja. Aber damals gab sie die Stimmung der untergegangenen DDR wieder. Museum der Schlagzeilen sogar, weil es das Museum der Schlagzeilen ist. Das ist eine Altpapiertonne, ne? Ich gehe nur mal kurz zum Museum der Schlagzeilen. Absurd, ey.
Ist eine gute Zeile Kunst?
Oh nee, das ist nicht fettgedruckt.
Oh, ach nur die fettgedruckten Sachen.
Jetzt hier, du hättest ja mal auf.
Hab ich doch gesagt.
Loffi, du hättest ihm das aber auch mal erklären können.
Mein Gott. Einmal.
Einmal.
Das liebe ich, wenn du das machst.
Mein Gott, wenn du das einmal. Ich muss doch nicht alles hier selber machen. Das, guck dir das Licht, das ist das California Gelb. Ich wollte das Arizona Blau. Hier sehe ich aus, als hätte ich der Gelbsucht. Einmal mit Profis arbeiten. Mein Gott. Seit 30 Jahren.
Das ist ein bisschen was Inge Meisel und Kinski. Ja, jetzt lassen Sie mich auch mal, junger Mann.
Es ist doch wirklich.
Sie sind mit dem Terroristen Andreas Baader durch München gezogen.
Ja, da war ja noch kein Terrorist. Nur ein Hänger, wie ich.
Sie wurden von Tom, was? Sie wurden von Tom Cruise verklagt.
Auf 80 Millionen Dollar Schadensersatz. Nach der Zeile, Lenden leer, Kassen voll.
Oh, toll.
Die Klage hat aber fallen gelassen.
Kennen Sie Einsamkeit?
Dafür hat Gott die Kneipen erschaffen. Die Paris-Bar in Berlin, Schumanns in München, ach, die sind Heimat für mich. Was ich niemals tun würde, vor lauter Einsamkeit ins Kino gehen.
Aber vor Einsamkeit in die Kneipe gehen ist okay?
Genau.
Wo ist der Unterschied?
Ich mag nicht, wenn fremde Menschen neben mir weinen.
Das ist jetzt überraschend für einen der berühmtesten Gesellschaftsreporter Deutschlands.
Als ich Chefredakteur der Bunten war, da musste man mich zu den Bambi-Verleihungen regelrecht prügeln. Einmal ging ich neben Bernd Eichinger, die bevorstehende Veranstaltung habe ich schon angekotzt. Er sagte, ja, sei doch froh, du siehst Menschen. Und ich antwortete, ja, aber dann muss ich doch mit ihnen reden.
Wie oft lehnt die Bild-Redaktion ihre Ideen ab?
Ich schreibe, was ich will.
Wurde noch nie ein Thema zurückgewiesen?
Nur dreimal.
Nur?
Ist das nur? Nur dreimal.
Okay.
Zuerst unter dem Chefredakteur Kai Diekmann, der ein enger Freund Helmut Kohls war, sogar Trauzeuge bei Kohls zweiter Hochzeit im Jahr 2008. Zu der hatte er seine eigenen Söhne nicht eingeladen. Das hatte mich berührt. Ein tolles Thema für meine Kolumne. Kai war dagegen.
Ich muss jetzt auch dazu sagen, normalerweise, wenn das Wort Helmut Kohl oder der Name Helmut Kohl fällt, dann machen Micky und ich eigentlich immer so einen Froschteig.
So sieht ziemlich aus. Ich hab zwei Söhne.
Der Kollege, der macht der Filmaufnahmen. Von Panorama.
Entschuldigung.
Von welchem Center sitzt sie eigentlich?
Und dann switchen wir immer den danach. Weil dann wird's doll. Dann ist plötzlich der ganze Laden hier voll. Und wir machen schöner einen drauf, Micky.
So. Wo sind wir?
Ich brauche Lapdance. Ich brauche sofort Lapdance. Ich will alles, ich will fliegen wie bei Marvel. Und zum Frühstück kann er Peter, war Perry Lillet.
So,
wo will ich
so
da?
Auf Englisch noch. I don't know what you heard about me, but the beach.
If you don't get a dollar out of me.
Wir haben, es wird auch mal wieder Zeit für einen Kanzler, den man imitieren kann, ne?
Ja. Ja, wir müssen
wirklich,
uns ja...
Also, Scholz, ja. Geht nicht.
Nein, wir müssen
man
uns
ja... Man weiß ja nicht, wie der redet.
Wir werden...
Aber man weiß es nicht. Man weiß es nicht. So.
Genau.
Ein tolles Thema für meine Kolumne. Kai war dagegen.
Und die anderen Male?
Das war nach dem Terroranschlag auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo in Paris. Da schrieb ich an Mohammed.
Komisch, dass das zurückgewiesen
wurde. Gute Idee.
Gute Idee.
Hat er, glaube ich, auch nicht gelesen.
Aber auch Bombenidee, so direkt am Tag nach Charlie Hebdo. Leute, ich schreibe über Mohammed, was haltet ihr davon? Wer kommt mit mir?
Naja, vor allen Dingen er im Homeoffice und dann die anderen in der Redaktion, der war ja sicher.
Ja, der muss sich keine Sorgen machen.
Da geht keiner rein in die Wohnung.
Ja, Wahnsinn.
Da schrieb ich an Mohammed, den Text druckten sie aus Angst nicht. Am nächsten Tag schrieb ich an Jesus. Den druckten sie auch nicht. Ansonsten hat mir niemand jemals reingeredet. Kein Chefredakteur, kein Matthias Döpfner.
Werden Ihre Texte redigiert?
Da wird nichts geändert. Also.
Das überrascht keinen.
Also, glaube ich jedenfalls. Ich lese meine eigene Kolumne hinterher nie mehr. Also müssen Sie sich vorstellen, das, wo Sie morgens sagen, um Gottes Willen, das ist wirklich Pflegestufe 7, da waren schon 20 Leute dran über Nacht und haben das einige, also haben das so runtergedimmt, dass das irgendwie zumindest nicht volksverhetzend ist. Und er hat es einfach nie mitbekommen.
Die gucken sich das dann auch an in der Redaktion, wie in diesem Situation Room, als dann Hillary Clinton und Obama sich die Ermordung von Osama Bin Laden angeguckt
Richtig,
haben.
Richtig, ja.
Dann gucken sie auf dem Screen an die Kolumne an, wenn die durch. So, welche Kritik hat sie am härtesten getroffen?
Eine Kolumne, die mich fast das Weihnachtsfest gekostet hätte, war vor ein paar Jahren. Ich habe darüber sinniert, was ich bloß meiner Tochter schenken solle. Ich schrieb darüber, dass es jetzt von Tiffany silberne Pommesgabel gibt. Aber die seien vermutlich kein gutes Geschenk, denn meine Tochter glaubt eh, dass sie einen zu dicken Hintern hat. Nach Erscheinen der Kolumne hat sie mich für Heiligabend ausgeladen.
Im Erscheinen des Interviews dann auch wieder
wahrscheinlich, ja, oder? Wahrscheinlich.
Keine wirkliche Überraschung, oder?
Ja, sie hat doch gar keinen dicken Hintern.
Er hat eine Tochter? Wahnsinn, das heißt...
Schön, egal. Die ist bestimmt sehr schön.
Verzeihung, aber kann es sein, dass Sie hier auf Ihren 240 Quadratmetern über Charlottenburg eigentlich nur Ihr eigenes Echo hören und ein wenig den Blick für die Maßstäbe da draußen verloren haben?
Ja, wahrscheinlich ist das so. Oh, aber, zum Thema Dicksein, da gibt es auch noch diese andere Schlagzeile. Franzi van Speck, als Molch holt man kein Gold.
Boah.
Ja, ja.
Molch. Molch ist ein tolles Wort. Das ist genau das, was es ist. So. So titelten Sie als Chefredakteur der BZ, nachdem die Schwimmerin Franziska van Almsick bei den Olympischen Spielen in Sydney im Jahr 2000 ausgeschieden war. Sie hatten sie zuvor beim Nachtischessen in einem Restaurant beobachtet.
Stell dir mal vor, du fleckst dir irgendwo Panna Cotta rein und auf einmal taucht da so eine Gauloise auf. Wie unangenehm.
Die Zeile ist aus Enttäuschung entstanden, nachdem Van Almsick in Sydney so schlecht abgeschnitten hatte.
Wo sind wir denn jetzt?
Ah. Wir haben da zweimal geprobt heute.
Ah, verzeihung. Das ist nicht wahr. Ich habe das zum ersten Mal hier. Ich war, warst du so früh schon hier?
Ja, ich wohne hier.
Naja, sie haben dafür, ziemlich viel Aufwand getrieben, haben damals die Nachtischplatte rekonstruiert und fotografieren lassen. Dem reinen Affekt kann diese Zeile nicht geschuldet sein.
Ja, ich habe inzwischen verstanden, das Körperbild ist ein extrem sensibles Thema für Frauen. Da sollte sich ein Mann raushalten.
Grautöne nerven.
Über meinen Ruf als Chefredakteur werden Sie ja sicher auch einige Legenden gehört haben.
Oh ja, der Jätson.
Ich mache mir erstmal einen Espresso. Für Sie auch einen Wein. Das Interview wurde natürlich mittags geführt.
Ja klar, schönes Dienstag, 12.30 Uhr. Ja,
natürlich.
Schön den Lambrusco mit Kohlensäure. So, nein, danke.
Der Boulevard, der soll ja nicht anstrengen. Deshalb war ich 2012 bei Bild auch strikt gegen die Abschaffung des Seite-1-Girls.
Die Nackte.
Nur oben. Untenrum hatte sie etwas an. Als ich als junger Mann Geld auf dem Bau verdiente, da war dieses Mädchen für uns Bauarbeiter jeden Morgen eine Freude.
Aha.
Ja, das können Sie jetzt nicht verstehen, das merke ich schon.
Wir haben dazu passend ein paar Texte von Ihnen rausgesucht. Als Sie 2007 erfuhren, dass Anne Will lesbisch sei, schrieben Sie, ich gestehe, ich guckte mehr auf Ihren Busen als auf Ihre Worte. Würde das heute auch noch so funktionieren?
Dieser Satz ist sehr aus dem Zusammenhang gerissen.
Woanders ist es auch beschissen.
Entscheidung der Stadtverordneten. Limburg will Tauben gezielt das Genick brechen. Tierschützer empört. Das berichtet der Spiegel, ist für mich eine der Meldungen des Jahres.
Hitzlsperger ist schon nervös. Ja. Er steht schon parat. Ja. Beide Hände sind schon gespannt, um die Tauben zu killen.
Bist du, hat die Stadt Limburg schon Kontakt zu dir aufgenommen?
Ich habe es an meinem Vater weitergeleitet.
Aber wie ist die Schlagzeile nochmal? Sorry.
Limburg will Tauben gezielt das Genick brechen. Tierschützer empört. Ist jetzt auch nicht so eine Riesenüberraschung, dass die Tierschützer jetzt sagen, super.
Ich war ja mal Flugzeugmechaniker. Ne?
Ja, jetzt geht das wieder los.
Nee, wirklich, ich bin
langweilig.
Ich bin gelernter Flugzeugmechaniker und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, dass man zum Testen der Cockpitscheiben gibt es eine Druckluftkanone, in der werden Hühner, betäubte Hühner gegen diese Scheiben geschossen.
Wirklich?
Das ist wirklich wahr.
Aber dann
und
so
den Knopf drückt Thomas Hitzlsperger. Ja. Hier ist ein Monster.
Ja, aber ist das dann so, dass sie dann wie so mit so einer Armbrust, dann hast du so einen Huhn da drauf.
Wie so eine T-Shirt-Kanone, das könnte man doch in Limburg auch machen.
Ja.
Aber es gibt, nur als kurze Frage, es geht darum, um die Bruchsicherheit zu testen. Es gibt keine Alternative zu betäubten Hühnern?
Nee, weil du kannst ja nicht ein tiefgefrorenes nehmen, weil in der Luft sind die ja auch lebend. Du musst ja diese Masse und das musst du ja nachbauen. Ja, dann
bringen die doch um. Also ich meine, wo ist der Unterschied?
Ja, aber sie sind halt betäubt. Ach so, wir kriegen das
aber,
ja nicht mit.
Aber,
ach so, ist günstiger.
Ja, aber ein totes Huhn und ein betäubtes Huhn ist doch gleich schlaff.
Ja, aber...
Ich glaube, das wird aber auch kurz vorher wach. Wenn das so... Das ist ja schon vorbei.
Hitze, du wolltest...
Was nehmen die für die Triebwerke?
Bitte was?
Was nehmen die für die Triebwerke?
Ja. Genau dasselbe, das machen wir
genau
auch.
Genau das gleiche.
Das ganze Flugzeug wird beschossen.
So ganz niedliche Labrador.
Die ganz großen.
Jetzt stellt endlich mal einer... Ja, aber hier, da siehst du, hier, da stellt mal einer die richtigen Fragen. Was nimmt er für Triebwerke? So, das sind doch
Kaninchen.
Die Fragen.
Und jetzt ist der Vorschlag, die Tauben zu nehmen, oder was?
Ja, wahrscheinlich, ja. Ja,
also, ja genau, das wäre mein Vorschlag für Limburg.
Aber es ist... Entschuldigung.
Ja, Airbus muss da eine Fabrik aufmachen.
Aber wie absurd das ist, das klingt ja wie so eine Bestrafung von Kim Jong-un, wo du einfach da so gegen so eine Scheibe geschleudert wirst.
Aber Limburg ist da, kommt dann nicht hier...
Der Gierbischof.
Tebertz von Elst.
Der Protzbischof.
Der Protzbischof.
Der hat ja einfach nur einen neuen Mantel gemacht aus den Dingern.
Aber wie absurd das auch ist, du hast also Tauben gezielt, das Genick, weil hier sind 700 Tauben, finde ich jetzt ehrlicherweise auch nicht so viel. Ich meine, Breslauer Platz alleine in Köln, da sind 700 Tauben.
Ja.
Damit geht's ja schon mal los. Und dann aber auch, da stellst du dir vor, wer kommt denn so wie Steven Seagal, der dann so kommt, so wie irgendwie, der dann einfach so der Reihe nach, weil der hat ja immer so... So, also letztlich irgendwie so, es ist die Stadt, wenn du hier in Limburg... Der Kleine... So der, Es ist die Stadtmitte in Limburg. Hier ist er, der kleine Justin. Und er hat gesagt, ich kann in 2 Minuten 800 Tauben das Genick brechen. Und jetzt hier wollen wir noch mal wetten. Was sagt denn Cher? Schafft er das? So,
was eine Vorstellung, ne?
Ne, sieht kräftig aus und schnell ist er auch. Das schafft er. Super, bring ihm die. Super.
Stell mal vor, am Ende hat er so ein robustes Vieh, dass er nicht durchkriegt. Er
immer, immer wieder. Komm, dann lass die erstmal. Mach bei der nächsten weiter.
Die würde ich gerne nochmal zurückstellen. Heißt doch, wenn du.
Komm, nächstes Thema.
Ja, die Frage stellt nicht nur die Süddeutsche Zeitung, was ist bloß mit Habeck passiert?
Oh, Scheiße. Oh.
Pudine.
Weil Kanzler Scholz sich verweigert, muss sein Vize bei Lanz die Notlage der Regierung und des Landes erklären. Er ist dabei nur noch ein Schatten seiner selbst. Ja, also wir können ja mal so ein bisschen, es ist jetzt das Jahr, neigt sich dem Ende zu. Und das Interessante ist ja an dieser Ampelkoalition, man hatte ja so vor 3 Wochen das Gefühl, die laufen so langsam auf der Felge.
So langsam.
Und dann kam das Verfassungsgericht und hat gesagt, ach übrigens.
Die Felge nehmen wir auch noch.
Die Felge nehmen wir auch noch. Mit. Und dann ist auch geil, sobald ich über Lanz rede, sitze ich immer sofort auch noch. So.
Ja, vor allem, ja, Lanz hat sich das Christian, das, die Christian-Lindner-Hand abgeguckt. Der macht nicht mehr, Lanz hat sich ja die Christian-Lindner-Hand abgeguckt. Nicht mit auf Menschen so zeigen, sondern den.
Wie? Ach so, mit dem Daumen?
Ja.
Der Zeigedaumen, ja.
Der Zeigedaumen?
Richard, wo erreiche ich dich?
Und das hat er von Lindner?
Ja.
Ach, wie geil.
Vor allem Lindner macht das immer.
Wirklich?
Ja, ja.
Ey, Loffi, du hast doch...
Hat er irgendwie so einen Marienkäfer gefangen in der Hand.
Loffi, das, wo wir gerade über Lanz... Wir kommen gleich nochmal zurück zu Habeck. Aber Loffi, weil du machst ja den Podcast, Richard, wo erreiche ich dich?
Ja.
Das ist ja eine Art Reader's Digest für Menschen, die keine Zeit haben, sich eine Stunde Lanz und Precht anzuhören. Und du und dein Team, ihr kocht das dann auf eine, also auf 10 Minuten runter.
Wir fassen die Folge Lanz und Precht in 10 Minuten zusammen.
Ja.
Jeden Freitag, da hören 4 Leute diese Folge und dann... Ja. Wird das zusammengedampft und als Podcast möglichst Freitag noch reingelesen. Entweder
und, wenn dann Brecht sagt, na, Juden haben keinen Bock zu arbeiten, dann sagt ihr, nö, also uns ist nicht so aufgefallen.
Ja, genau. Nee, das ist
also wir haben mit 4 Leuten drüber gehört.
Das Lustige ist halt...
Alles okay soweit.
Dass man, wenn man das so runterschreibt mit Notizen, man hört so eine Folge so weg, so eine Stunde und dann erzählt Markus Lanz einfach mal, dass es ging, glaube ich, um Reichtum und Geld, wie das Menschen verändert.
Ja, was kostet denn seine Villa?
Ja. Nee, und er erzählt, dass er einen älteren Herrn im Südfrankreich, der vom Boot kam, mit einer sehr jungen Frau beobachtet hat, wie die so lang flanierten und dann sind die in ein Juweliergeschäft gegangen und es ging darum, ob die dann den Ring, die haben diskutiert, ob sie den Ring für 30.000 Euro oder für 3.000 Euro kaufen und sie haben dann den 30.000 Euro Ring gekauft und man schreibt sich das so auf und irgendwann wird einem bewusst, dass Markus Lanz in Südfrankreich hinter Leuten herläuft und guckt, was die kaufen. Also das muss man sich einfach mal vorstellen.
Aber was für eine Vorstellung, die sind im Juweliergeschäft und er beugt sich so drüber. So. Und? Den würde ich nehmen, du. Ich glaube, der betrügt dich. Ne? So,
und das macht halt Spaß, einfach das zusammenzufassen und dann ist natürlich auch Richard mit seinen Vögeln einfach immer.
Ja, das finde ich, also das ist, ich weiß
nicht, ob Sie
das.
Ne? Hühner?
Ja, genau. Nein, er hat ja das Hobby, dass er gerne Vögel ausstopft. Also ist auch so geil, weil so, wenn er eine Frau kennenlernt, dann sagt, ja, ich stopfe gerne privat Vögel aus, wo ich denke, ah, siehst du, ich wusste auch, der hat seine komische Seite. Und das ist, was für ein Hobby, einfach Vögel ausstopfen.
In der Kemenate.
In der Kemenate. Ja. Thomas, hast du auch so ein seltsames Hobby?
Stimmt, was hast du gemacht? Ihr hattet doch immer um 13 Uhr Feierabend, das Fußball. Was hat man da gemacht?
Ja, genau. Das wäscht mich am falschen Fuß. Ich habe sowas nicht. Also es wird ja alles hier aus dem Zusammenhang rausgerissen.
Aber irgendwie so ein... So
also ich habe natürlich ganz viel, aber das wird alles aus dem Zusammenhang rausgerissen. Deswegen sage ich gar nichts.
Weil der Kölner Express natürlich mitschreibt, ne? Irgendwie Kultkicker.
Schreckliches Hobby. Ja.
Bereit, die 700 Tauben das Genick zu brechen.
Mir ist das alles vertraut.
Du hast
bei uns gab es sehr viele ausgestopfte Tiere zu Hause.
Wirklich ausgestopft?
Ja, wirklich.
Und was hängt dann?
Ich habe es meinem Vater weitergeleitet, diese Anfrage. Der ist Jäger und zu Hause bin ich so...
Hing dann so richtig dann so
alles.
Geweiht
und so?
Ganz kurz eine technische Frage. Was macht man mit so einem Vogel? Den muss man ja komplett... Also da muss ja alles raus.
Ja, nicht nur der Vogel, auch so ein...
Ja, 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 aber ich bin jetzt bei so einem Vogel. Wie macht man das? Steckt man da einfach einen Dyson hinten rein und drückt und dann ist das weg?
Und aber dann platzt so der so Spatz.
Fum.
Dann vor's Cockpit.
Mit so einem Industriesauger.
Nee, aber wir haben sie nur umgebracht, aber ausgestopft hat sie jemand anders und dann haben wir es zu Hause wieder hingehängt.
Hast ja. Du hast sie umgebracht?
Ich bin immer noch traumatisiert. Ich glaube, man merkt
es. Deswegen wird Hermann.
Ja, aber jetzt mal, bam, sind wir drauf
gekommen. Olaf Scholz ist, glaube ich, bei euch zu Hause durch die Bude gegangen und da hat er dann mit der Augenklappe gehabt, weil er in so einen Zwölfender reingelaufen ist. Einfach mal, duing. So, aber zurück, genau, also Olaf Scholz. Also es ist ja, wir stellen jetzt am Ende des Jahres fest, also dass die Bundesregierung ja nur in Teilen bemerkbar ist. Also Robert Habeck ist ja Wirtschaftsminister, aber er ist ja vor allen Dingen auch Vizekanzler. Und immer, wenn er redet, dann haben die Leute das Gefühl, oh, da wendet sich einer an die Nation und das geht irgendwie ans Herz und man versteht ihn. Und trotzdem ist das ja jetzt, also wir werden diese Folge ja irgendwann ausstrahlen. Und was glaubst du, wenn diese Folge gesendet wird in ein paar Wochen, haben wir dann noch eine Ampelkoalition? War das deine Scholz-Parodie?
So, hast du mich gefragt?
War das deine Scholz-Parodie, Basti?
Nein. Ich habe nur nicht gemerkt, dass du mich ansprichst. Ich war immer noch dabei, wie Richard David Precht irgendwie Blaumeisen ausstopft. Also. Ich wusste das nicht. Ich glaube, wir werden noch eine Ampelkoalition haben, weil sie sind natürlich schon sehr groß darin, sich selber zu zerlegen. Also ja. Die internen Streitereien. Gut, wer hätte je gedacht, dass eine Koalition aus FDP und Grüne nicht funktionieren würde? Ich war auch schockiert. Die haben ja so viel auf dem gemeinsamen Zettel, die Jungs. Die verstehen sich wirklich gut. Es ist eine sehr schwierige Situation. Ich fand jetzt auch mit den 60 Milliarden, was die CDU, also da haben wir einfach alle verloren bei der Nummer. Also bei den 60 Milliarden, die eingeklagt wurden. Das ist einfach ein Verlust für den Steuerzahler, für alle Beteiligten. Auch die Opposition gewinnt dadurch ja nicht. Ich habe mich gefragt, wer ist der Gewinnnehmer von einem solchen Reiten der Verfassung?
Naja gut, zunächst einmal ist es ja so, es ist ja das gute Recht der Opposition, diesen offensichtlichen Beschiss anzumerken und den dann auch zu beklagen und festzustellen, damit kommt man durch. Ich glaube, die haben ein bisschen mehr sogar gekriegt, als sie erwartet hatten. Die haben ja eigentlich nur gedacht, dass das Verfassungsgericht sagt, also für die Zukunft geht das nicht mehr. Aber sie haben es sogar rückwirkend gemacht. Also die haben ja wirklich, also Merz schießt quasi mit der Bazooka auf die Hütte von Olaf Scholz und sagt, ha, Volltreffer, super. Die Hütte brennt und stellt dann fest, ach, ich wollte eigentlich selber einziehen demnächst. Das ist natürlich ein bisschen das Problem bei der ganzen Sache. Die
FDP will ja raus. Soll jetzt eine Mitgliederbefragung geben.
Ob ja, ne? Rausgehen, haben Sie jetzt die 500 Leute schon zusammen, oder?
Das kann gut sein. Ja. Und was ich bemerkenswert fand, dass Habeck den Scholz unter den Bus geworfen hat. Ich
weiß nicht, das war witzig, ne?
Ja, ich fand es
witzig.
War schon witzig. Weil jetzt muss ja Olaf Scholz muss jetzt irgendwas sagen, weil wir wissen ja nicht, wie der eigentlich spricht. Ja. Aber jetzt muss er ja was sagen. Und genau. Das fand ich bemerkenswert, dass er gesagt hat, ich will ihn nicht zitieren, aber ich erinnere mich nicht.
Das war
und die Spitze, glaube ich, hat Lanz nicht ganz mitgekriegt.
Wirklich nicht?
Nee.
Aber es war schon witzig. Wäre
er doch drauf eingegangen.
Ja, wahrscheinlich schon. Ne? Aber es ist ja wirklich lustig.
Das noch mal.
Weil ja, es geht um Glaubwürdigkeit. Mein Punkt ist ein anderer. Also,
nein, doch,
genau. Herr Habeck, Sie sind schlecht drauf. Nein, doch, nein, ja, doch, nein.
Ja. Man schaltet so um, wieder hin.
Aber Habeck war ja wirklich witzig, weil er war ja zugeschaltet bei Lanz und dann sagte Habeck ja so sinngemäß nach dem Motto, ob er damals mit dieser Zahlenfrisur von Scholz einverstanden war, ob er das mitgetragen hat und dann hatte er so ein bisschen süffisant gelächelt und sagte, ich will jetzt nicht irgendwie den Bundeskanzler zitieren, aber ich kann mich nicht erinnern. Und hat dann so gelächelt. Und dann war natürlich einfach eine blitzsaubere Pointe. Aber,
nächste Stufe erreicht.
Ja, ohne Scheiß. Ich leide bei Habeck ja immer so ein bisschen mit, weil ich immer das Gefühl habe, das ist so der Einzige, der nochmal richtig was will. So, also ich halte den ja wirklich für sehr aufrichtig in dem und ich glaube, der hat da auch wirklich viel vor und merkt aber natürlich, ey, das klappt hinten und vorne nicht. Und spätestens nach dem Heizungsgesetz, was in vielerlei Hinsicht natürlich nicht so wirklich gut funktioniert hat, hat er natürlich auch gesagt, Klimaschutz, Scheiße, Heizungsgesetz, Kacke, was soll das?
Man sieht ihm immer so ein bisschen den Zustand der Regierung dann auch gerade an, ne?
Ja, wirklich, ja, so. Ja,
aber wie läuft das ab, wenn ein Land fragt an, so die D3 von der Ampelkoalition und der Scholz denkt sich, der Habeck ist heute nicht gut drauf, geht mal hin.
Ja.
Und dann blamiert er sich halt.
Ja.
Meistens macht er es ja gut, aber dann hat er eher, wurde er kritisiert.
Ja, der kann ja auch nicht zum Blamieren Merz schicken, weil da ist ja die andere, das ist ja die Opposition. Normalerweise hat man den dafür. Aber das ist schon echt eine harte Nummer, ey. Und man weiß jetzt auch nicht so genau, wie das ausgeht, weil du kannst ja nicht davon ausgehen, dass die Opposition der Koalition jetzt in irgendeiner Art und Weise helfen wird.
Wann wird das hier gesendet?
Ich gehe davon aus, so zum Ende des Jahres.
Dann wird es, glaube ich, eng.
Ja,
glaube ich auch. Ich bin da nicht so sicher.
Echt? Ja.
Die Bild fängt jetzt auch eine Kampagne gerade an und so.
Was? Die Bild fängt eine Kampagne an?
Das ja, aber kann jetzt ich so richtig, nicht vorstellen. Jetzt so richtig. Also ja? Alle außenpolitischen Themen sind gerade unten, jetzt noch.
Echt? Der Habeck-Hammer. Ist ja bei der Bild-Zeitung immer der Hammer.
Ja, klar. Ne?
Ich denke, bis Ende des Jahres hat Markus Feldenkirchen aber auch Sarah Wagenknecht zur Kanzlerin gemacht.
Ach so.
Sowas kann man sich nicht ausdenken.
So, jetzt kommen wir mal zum Schattenkanzler der Bundesrepublik. Heino hat angeblich den Verstand verloren. Nur Ärger um Lieder meiner Heimat. Das fragt der Fokus. Also Sie haben es ja sicherlich als Populärfeuilleton hier mitbekommen. Heino hat ein neues Album rausgebracht. Es heißt Lieder meiner Heimat. Und das finde ich faszinierend, weil das den Schluss nahelegt, dass Mallorca annektiert wurde. Weil das ist ja jetzt nicht im klassischen Sinne so eine richtige deutsche Heimat, weil die Songs sind einfach natürlich großartig. Ne?
Geh mal Bier holen.
Der singt die alle, ne?
Du bist Scherz schon wieder hässlich. Nein,
der singt wirklich diese Lieder, also auch Laila und so, ne?
Ja, ja, oder irgendwie...
Wahnsinn.
Finger im Po, Mexiko, Paris, Athen, auf Wiedersehen.
Aber ich sehe immer ein R in ich hab einen Puff. Deswegen ist es so schade.
Ich hab einen Puff und meine Puffmutter heißt Laila.
Und du denkst dir so, völlig absurd. Die nächste Stufe ist dann so irgendwie Adoro oder die drei Tenöre singen die besten Songs von Frauenarzt oder so. Ja, völlig irre auch.
Mir hat irgendwie gut gefallen, als Heino im Frühstücksfernsehen nach der Genderfrage gefragt wurde.
Und wie überraschend seine Antwort.
Matthias Killing sitzt da mit Heino, weißt du, der wandelt eine Perücke und fragt einen 80-Jährigen nach seiner Meinung zum Gendern. Und denkt so, was für eine Antwort haben die jetzt erwartet? Dass Heino sagt, ja, das finde ich also absolut richtig. Und da soll
man. Aber in der Drastigkeit, ist das richtige Wort?
Drastizität.
Dankeschön. Ja. Was dann doch überraschend, hat er direkt gesagt, den haben sie ins Gehirn geschissen. Ja. Das habe ich schon. Ich hätte gesagt, dass er sagt, ich finde es nicht gut oder ja. So. Aber,
denen?
Ich mache den haben sie ins Gehirn
den
geschissen.
Den haben sie ins Gehirn geschissen. Heino trauert ja jetzt um Hannelore. Hannelore ist nicht mehr. Ich weiß, dass Heino vorher gesagt hat, dass sie immer noch 7-mal die Woche Sex haben.
Mm. 7-mal?
7-mal. Ab sofort weniger.
Aber jeder aber für sich? Oder?
Viel weniger.
Die unbequeme Meinung.
Wir kommen mal jetzt auf das Bildmanifest. Wahrscheinlich der beste Text, der in diesem Jahr geschrieben wurde. Das Bildmanifest Deutschland, wir haben ein Problem. Die Bild-Zeitung hat sich große Sorgen gemacht um unser Land und hat dann vor wenigen Wochen ein Manifest veröffentlicht. Und das haben sie auf Deutsch und auf Arabisch veröffentlicht. Ich meine, der Deutsche hätten sich, also sie haben es natürlich auch auf Deutsch abgedruckt, damit der Bildleser weiß, was der Bildchef dem Musulmanen mal sagen wollte, wie man sich hier in Deutschland verhält. Das ist ja wie so eine Hausordnung, wo er gesagt hat, so, jetzt wollen wir dem Ali mal erklären, wie das hier läuft. So, und also das wirklich, da sind ein paar Sachen dabei, wo selbst die AfD sagen würde, das ist mir ein Stück zu hart. Also wirklich, also ich meine, klar, man kann sich natürlich auf einige, sie fangen ja noch relativ moderat an. Ja, Punkt 1, für jeden, der in Deutschland lebt, gilt Artikel 1 des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar.
Okay, ja.
Gibt bei der Bild vielleicht mal die eine oder andere Ausnahme, die man sich mal gegönnt hat. Ich wollte
sagen, in der Chefredaktion, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja. Aber, muss man dazu sagen. Oh.
Aber das geht dann schon.
Ich hab eine Freundin, die sollte beim Einbürgerungstest das Artikel 1 des Grundgesetzes sagen und sagt geradeaus, die Wurst des Menschen ist unantastbar.
Die Wurst? So.
Die neue Brutzler-Werbung, die funktioniert.
Ja, sehr gut.
Ja, aber ich habe damals im Erdkunde-Leistungskurs immer in einer Klausur geschrieben, Erasco-Weltkulturerbe. Bis heute erzählt mein Erdkundelehrer irgendwelchen Fünftklässlern davon und ich mache mich da zum Affen. Erasco-Weltkulturerbe. Das ist
schon sehr, sehr gut.
Die Innenstadt von Bordeaux gehört zum Erasco-Weltkulturerbe. Das habe ich damals geschrieben.
Aber es gibt schon so Teile, da hast du das Gefühl, da ist dann wirklich so ein Hausmeister in der Joggingbuchse und der klebt dann unten die Hausordnung an das deutsche Haus. Punkt 6. Wir vermummen oder verhüllen uns nicht. Wir schauen uns im Gesicht. Es sei denn, es ist Karneval oder Corona. Wo du wirklich das Gefühl hast...
Schaffst du das da mit Karneval?
Ja, ja. Oder Punkt 9. Also wo du wirklich... Also offensichtlich wollen sie sagen, also so jeder, der hierher migriert ist, sie sind so ein bisschen doof. Punkt 9. Wir sagen bitte und danke. Wirklich. Wirklich, als würde so der Chef von der Bild mit der Jogginghose sagen, pass mal auf, Mehmet. Wir geben uns zur Begrüßung oder zum Abschied gern die Hand. Und denkst jetzt so langsam,
Ich habe mal einen Zeitungsartikel gesehen von 1978, wo eine Zeitung eine Anleitung zur Toilettenbenutzung für Migranten gedruckt hatte. Und dann wirklich stand, es sind 4 Papierstücke zu falten und an den After zu führen. Und damit auch der Musulmane weiß, wie man sich den Arsch abwischt.
Das
kann nicht euer Ernst sein.
Das ist wirklich absurd.
Und was jetzt 2023 machen sie es einfach nochmal. Schön.
Ja. Nee, und was da alles drin? Und dann wird es natürlich, also du hast natürlich ganz viele Punkte, wirklich schlägst du die Hände über dem Kopf zusammen, aber dann gibt es auch so Sätze, die kannst du auch mit so einer, das ist im Grunde fast, also pass auf, ich lese einfach mal mit der Stimme, bevor die dazu kommt. Punkt 33, Deutschland ist ein Land der Griller. Ey, damit hätte Schröder 2005 fast die Wahl gewonnen. Ja, jetzt hat einfach auf SPD-Plakate. Deutschland ist ein Land der Griller, noch ein Picknick, ne? Dann nehmen wir im Park, aber dann nehmen wir unseren Müll wieder schön mit, ne? Haben wir uns verstanden, ne?
Das wüsste ich, wenn man Aachener Weiher mal anguckt.
Ey, ohne Scheiß, ich musste auch komplett an den Aachener Weiher denken. Ja. Das sieht ja wirklich aus wie Mario Pol, aber gut. Und jetzt 34, ganz, also klassischer Alice Weidel, 34, Messer gehören bei uns in die Küche und nicht in die Hosentasche.
Da ist Aiwanger anderer Meinung.
Ja, da ist... Ja, Aiwanger hat ja mal wirklich gesagt, ich würde jedem Menschen in Deutschland empfehlen, ein Messer bei sich zu führen.
Aiwanger redet wirklich immer so wie jemand, der bayerisch nachmacht.
Ja, das ist ja wirklich.
Ich weiß auch nicht.
Ja, das ist, wenn der, der ist ja Niederbayer.
Das ist niederbayerisch.
Das ist niederbayerisch. Du bist aber nicht Niederbayer, ne?
Oberbayern,
genau.
Aber ich gebe dir recht.
Und jetzt, sag mal, sind die Niederbayern so ein bisschen die Doofen da in Bayern, oder?
Sind da die Doofen?
Der würde sein Messer zücken, wenn ich das jetzt bejahe.
Ja, ja. Nein, und bei Aiwanger, ich finde es toll, weil der kommt, der ist auch nicht sprechen, der sagt, wir müssen in Deutschland, wir holen uns die Demokratie zurück. Der kann ja nicht. Und dann stellst du dir mal vor, du spielst Scrabble mit Aiwanger. Oder so.
Oh Gott.
Ja.
Beim Glücksrad.
So das Wort ist analphabetisch. Unalphabetisch. Ich kaufe ein O. Ein O. Denkst so, Alter. Ist ja tricky. Aber es gibt auch ein paar Sachen, die sind einfach witzig. Aber da muss sie wirklich dann... Punkt 35, klassischer Hoeneß. Bitte, Punkt 35. Wir zahlen Steuern. Weil wir wissen, dass sie das Fundament des Staates sind. Ja? Bitte. Haben wir irgendeinen Punkt verpasst? Wollen Sie gerne noch was? Also hier, das ist ja gerade das Grundgesetz laut Bild. Wollen Sie da irgendwie noch?
Punkt 19.
Ja, mach noch
Punkt 19.
Punkt 19.
Ist der beste.
Punkt 19?
Ja. Frauen tragen im Freibad Bikini und Badeanzug.
Ja.
Und wer nackt in der Ostsee schwimmen will, auch okay.
Ja, fantastisch, oder?
Ich stelle mir gerade so vor, wie diese 50 Punkte bei Döpfen am Tisch landen und er sich das so anschaut und denkt so, ich nackt baden in der Ostsee, ja, finde ich ganz geil. Das schreibe ich noch mit rein.
Ja, geil,
und allen legitimiert. Vorher pinkle ich noch rein.
Das war noch die alte SMS von Reichel, die dazwischen gerutscht ist. Komm, lass uns nackt baden gehen.
Die haben ein eigenartiges Verhältnis zu Frauen, ist mir aufgefallen.
Ja,
sie waren sehr, sehr bemüht. Da steht auch drin, Männer und Frauen sind gleichberechtigt und nächsten Punkt, bei der Bezahlung müssen wir noch nacharbeiten oder nachholen.
Wirklich?
Oh. Aber was fehlt denn noch? Fehlt noch irgendwas, wo man sagt, das ist typisch deutsch? So, wir ziehen nach dem Duschen die Glaswand mit dem Abzieher ab?
Sowas.
Ja,
sowas.
Das ist würdelos im Moment am Tag, wenn man so nackt, so in der Hocke.
Ja.
Boah.
Wir sind eng befreundet, aber wir zahlen getrennt.
Ja.
So.
Ja, oder,
so was, ne? Oder?
Wir legen am Supermarkt den Trenner auf das Kassenband.
Ja, oh.
Sehr so, und gucken, ob die Nachbarn auch die Kartons schön klein gemacht haben.
Sehr, sehr, kommt. Sehr, sehr
gut.
Genau.
Steht so. Flurwoche ne? drin?
Oder was
Flurwoche weiß ich? Steht nicht drin.
Ja. Elektroschrott kommt nicht auf der Halde, das kommt in der Kiste vors Haus und da steht zu verschenken dran.
So. Neben so alten Big
Ja, richtig, so.
Unterm Radar.
Wir müssen ja erwähnen, wir sitzen ja hier mit einem Bundesverdienstkreuzträger da.
Danke.
Boah. Ja,
also bin
ja
ich
hier, bitteschön, meine Damen und Herren. Das ist hier nicht da. Ja, ist nicht wie bei den Assis. So. Und das haben wir jetzt im Grunde genommen, in fast jeder Ausgabe, ne? Mit Aladin Elmar Falani in Dortmund auch. Auch frisch das Bundesverdienstkreuz. Wie ist das denn so bei Frank Walter? Kannst du dich noch erinnern? Das ist ja jetzt ein Momentchen schon her, aber.
Ich wusste ja auch nicht, es kam so plötzlich, dachte man hat irgendwie so Sonderrechte, also ernsthaft, ich dachte so, was kommt jetzt damit?
Ja.
Man kriegt so einen Sticker,
Ja, wie, was heißt ein Sticker? Das ist so ein richtiges
Sticker. So klein Glitzer der Marienkäfer. So, so, so.
Ja. Nein, nein, also so eine Anstecknadel. Aber die ist wirklich sehr klein. Es gibt noch so was Größeres, also das macht man nicht dran, sondern diese kleine Anstecknadel.
Ja.
Aber das mache ich ja nicht.
Wirklich nicht, aber du hast da auch so ein richtiges Kreuz.
Oh, ja, das oder? Ist so eingepackt in so eine Hülle, aber das legt man zu Hause dann.
Warum? Das kannst du doch immer an der Sakko machen, so wie ich hier. Da.
Immer dran machen.
Ja, nur wenn es Lachsfarben ist. Nur wenn es Lachsfarben ist.
Der Doktor hat auch immer ein Klingelschild. Ich würde immer mit dem Verdienstkreuz rumlaufen.
Echt, ja, sicher.
Stehst du schön beim Backwerk, kannst du immer vor.
Ja.
Nein, aber das wurde mir schon erklärt, man macht diesen kleinen Anstecker. Macht man
okay. Da aber den machst du den da häufiger dran, so lasse mich durch, ich bin Bundesverdienstkreuzträger?
Nee, hab ich nicht gemacht. Ich tue mir schwer damit.
Ja? Wo liegt die zu Hause? Nee, du hast auch eine Meisterschale auch zu Hause, ne? Ist nee. Alles da?
Nee. Paar so Medaillen, aber ich
aber es ist so.
Ist so geil.
Aber wäre so witzig, die Meisterschale, weil es ja immer so, die meisten Menschen, die mal Preise gewonnen haben, die geben sich ja immer Bescheid und sagen, das ist mir nicht so wichtig. Die platzieren ihre Preise natürlich alle auf dem Gästeklo, weil da kommt auf jeden Fall jeder vorbei.
Ja.
Ist ja klar. Weil da sagt immer,
ich habe gar kein Gästeklo.
Bedeutet mir nichts. Und dann aber geile Vorstellung, dass du einfach da diese riesige Meisterschale platziert hast und jeder, der auf dem Gästeklo geht, das Ding einmal auf den Deckel. So. Garantiert, klüng. Oh.
Als aber, Klodeckel, dachte ich mal.
Aber nein, das war natürlich großartig, ist ja klar.
Aber wofür hast du damals das Bundesverdienstkreuz bekommen?
Engagement für Vielfalt und gegen Diskriminierung, Einsatz für Demokratie und Toleranz.
Ja.
Und dann ist es da so komm, die ganze... Ja. Danke.
Kurze Frage. Ist Ihnen das in Köln irgendwie wichtig? Also, ist das ein Thema für Sie?
Ne? Aber ich war natürlich mega nervös, kannst du dir vorstellen. Also es waren da Corona-Bedingungen, alles.
Ja, stimmt.
Professor Drosten war dabei. Wirklich ganz, ganz großartig.
Ja.
Könnte er auch Karriere in der Politik machen, aber er hat sich dagegen entschieden. Das hat der andere jetzt gemacht.
Ja, ja. Oh Gott, ja.
Igor Levit hat gespielt. Also wirklich das ganz,
super.
Ganz
ja,
war richtig gut. Wunder. Und ich war halt super nervös. Ich bin da aufgestanden und dieser eine Moment, denkt immer so, nicht hinfallen, jetzt keine Dummheiten machen und irgendeinen Scheiß erzählen oder so.
Ja.
Man darf eh nicht reden. Und dann ist ich so Kniestrümpfe an und dann ist mir die Hose hängen geblieben. Beim Foto ist jetzt immer die Hose so hoch. Und
ach, wie lustig.
Halt, ja.
So wie Peter Altmaier bei Anne Will oder so. Dann.
Und ja, das ist mir immer noch unangenehm. Also ich zeige das Bild nicht her, weil es halt scheiße
ist. Ach, wirklich, aussieht. Ja? Aber da kann man noch mit Photoshop kann man noch ein bisschen nacharbeiten. Kannst du dir einfach noch so eine Socke da dran malen oder so. Aber ist natürlich. Aber hast du das Gefühl, dass ich seitdem du den, ich wollte sagen den Preis, oh geil, seitdem du das Bundesverdienstkreuz gewonnen hast, dass sich die Dinge signifikant verbessert haben?
Bei mir oder bei den anderen?
Sowohl als auch.
Ist doch egal, er hat doch den Preis jetzt.
Ja, eben.
Nein, ehrlich gesagt, ich denke nicht oft dran, das klingt jetzt so bescheiden, aber es ist wirklich so. Es hat sich ja nichts verändert.
Ja, aber das ist doch schade, aber das müsste doch eigentlich, weil das ist ja jetzt 3 Jahre her, es müsste ja theoretisch so sein, dass die Dinge sich schon verbessert haben.
Es ist eher so der Anspruch, so, ich muss es jetzt ständig beweisen. Ich muss es nochmal beweisen, dass es jetzt auch verdient ist. So gutes
Tun. Ich glaube, ihr habt ein Missverständnis, kann das sein?
Ja,
ich glaube, Micky meinte, ob sich generell gesellschaftlich was verändert hat.
Nicht für dich, also nicht, dass du jetzt jedes Mal irgendwo hingehst und das Gefühl hast, dass du das Bundesverdienstkreuz wert bist. Da sind wir der festen Überzeugung, dass das so ist, sondern ob du das Gefühl hast, dass das...
Geil, wenn er noch mehr ins Detail gegangen wäre. Ja, ich zahle nicht mehr in Restaurants. Geil, ich habe einen neuen Bugatti bekommen, zahle nichts.
Niemand aufgestanden heute im Zug, als ich da durchgelaufen bin. Also es war irgendwie erschreckend. Ja und nein. Also kommt drauf an, wo er hingeht. Hier ist natürlich, also würde ich jetzt mal voraussetzen, wunderbar, tolle Stadt, tolle Leute. Und
absolut.
Und in dem Moment, wo ich mein Handy anmache und auf irgendeine Plattform gehe, soziales Medium, finde ich sofort Leute, die mir bestätigen, nein, es hat sich nichts verbessert. Ja. Dieser Ort ist ein Scheißplatz, also dieses Medium und so. Beides geht. Ich kann immer Gründe finden zu sagen, es hat sich was verbessert, wir haben uns weiterentwickelt, ich fühle mich wohl hier, ich habe hier nichts zu befürchten.
Ja.
Und es gibt aber auch Punkte, und das sind jetzt nicht die 50 Punkte im Manifest der Bildzeitung, aber es gibt auch immer wieder Gründe, wo man sagt, scheiße, irgendwie entwickeln wir uns dann doch zurück.
Ja, ja. Aber mit dem Endspiel der WM 2034 in Riyadh wird das alles natürlich völlig anders
aussehen. Absolut, ich werde den Pokal überreichen.
Ja, sehr gut.
Zusammen mit dem Metzger aus Istanbul werde ich den überreichen.
Sehr gut.
Die Welt ist in Ordnung.
Ich wollte noch kurz fragen, hat Frank-Walter Steinmeier die Rede gehalten und wie lang hat das gedauert?
Es waren Corona-Bedingungen, es musste alles sehr, sehr kurz gehalten werden.
Oh, was ein Glück. Ja, weil normalerweise ist ja irgendwie, liebe Freunde und Freundin, ich freue mich, dass ich heute im Schloss Bellevue, und du denkst so, oh, mein ganzes Leben zieht an mir vorbei. Das ist wirklich, ne? Frank-Walter Steinmeier, der Adler aus der Muppet-Show, ne?
Ja, nee, das sieht so ein bisschen aus wie die Eule von Harry Potter.
Ja, ist der privat eigentlich auch so?
Richard, wo erreiche ich dich gerade? Marco, das ist mir ganz unangenehm, aber ich muss dir sagen, ich habe den Bundespräsidenten ausgestopft. Ich hab mich mit der Eule von Harry Potter verwechselt. Ich habe 8 Kilo Styropor in ihn hineingepumpt. Den kriegen wir nicht mehr zurück.
Und er redet immer noch.
Ja.
Das ist doch nicht euer Ernst.
TV-Entertainer, rausschmeißen können Sie mich nicht mehr. Thomas Goldschlag über sein letztes Mal Wetten, dass im Stern. Ja, jetzt, wenn wir reden, ist es nur noch wenige Tage, bis Tommy Gottschalk, der Pharao, geht quasi ins Grab und nimmt Wetten, dass mit. Ja, er hat ja gesagt, ich höre auf mit Wetten, dass. Und das ZDF wollte aber eigentlich Wetten, dass wahrscheinlich weitermachen, aber er hat immer gesagt, Wetten, dass ist auch tot und nimmt so mit ins Grab.
Will das nicht verschandelt werden.
Ja, will es nicht verschandelt. Ja. Und die letzte Sendung, also mit Cher, ne, das ist doch wunderbar, toll, die Baggerwette und natürlich wieder eine Influencerin, die ich nicht kenne. Haben Sie wieder einen aufs Auge gedrückt, ne? Von Lisa und Lena.
Aber er hat auch gesagt, dass er sich ärgert, dass es an Thanksgiving ist, weil deine ganzen Amis nicht anreisen. Cher war die Einzige, die gesagt hat, die kommt. Er hat gesagt, er hat sogar Arnold persönlich gefragt. Arnold hat gesagt, ich fahre doch nicht während Thanksgiving. Ich muss da doch den Truthahn in die Luft
jagen. Aber was für eine absurde Aussage. I would love to come, Tommy, but I got the turkey. Das ist völlig irre, ey. So, als würde die Hollywood... Turkey.
Also richtig, Kandetzer fehlt wirklich, ne? Also bitte? Richtig, einen so ein Hollywood-Star ist nicht. Also, Cher ist schon die Größte, ne?
Ja, du hast so ein bisschen Dämmwolle, ne? Du hast da so ein bisschen Take That und dann kommt so dann
Beifang.
Beifang. Ja. Helene Fischer kommt.
Natürlich. Ne? Mit so. Shirin
Aber nicht mal Shirin David. Toll. Nicht mal irgendwie Chris de Burgh exhumiert, irgendwas.
Nee, nix, ne?
Er ist nicht
Michelle?
Mal tot.
Was für Michelle? Michelle? Montega? Nein, Michelle kommt auch nicht, weil er nach der letzten Sendung hatte er wirklich ein bisschen Angst, dass er so ein bisschen wie betreutes Hunziker. Moderieren rüberkommt. Ja, Michelle Hunziker kommt auch nicht. Nee, das wollte er wirklich nicht, weil er das Gefühl hatte irgendwie, wenn die da jetzt neben ihm steht, das ist dann immer so ein bisschen wohin mit Opa. Und er hat gesagt, das muss ich alleine machen. Und die Michelle, das ist eine nette Frau, aber mach das alleine. Ja. Und da gab es ja dieses geile Zeitinterview, das war wirklich sehr witzig mit Gottschalk, als er dann irgendwie auch sagte, ich bin ein bescheidener Mann. Und dann sagte Giovanni Lorenzo, ja, Moment mal, aber Sie haben sich ein Schloss gekauft. Ja, das schon. Aber und dann irgendwie auch so, ja, ich habe das Schloss gekauft und der Günther, der hat gesagt, das Schloss liegt im Schatten. So. Also was für ein Fehlkauf. Du hast ja ein Schloss gekauft, stellst fest, dass ein Schloss liegt im Bonn Schatten.
Runter, ne?
Ja, ja, immer in Bonn. Und dann sagt er, ist doch wurscht, wo ich bin, da scheint immer die Sonne. Oh. Und das ist doch toll, oder? Ist
ich das nicht das, toll? Ich sag das jetzt mal wirklich komplett ironiefrei, weil ich wirklich diese, ähnlich wie wahrscheinlich auch du, Generation, ja. Lagerfeuer, klar, und das ja. bin. Er ist der letzte Große. Ja. Irgendwie, er ist wirklich der letzte Große. Schmidt existiert ja nur noch ja. im Feuilleton oder in irgendwelchen seltsamen Veranstaltungen. Und Günther Jauch macht ja.
Nee, okay. Naja, naja.
Er ist der letzte Große und ganz ehrlich, jetzt spotten wir immer alle darüber, weißt du, der Zirkus Opi mit der lustigen Frisur und er ist ja irgendwie anachronistisch und fummelt allen am Bein rum. Das mag auch alles stimmen und trotzdem bin ich der festen Überzeugung, in 15 Jahren, 20 Jahren, wenn auf Gottschalk Torf liegt, werden wir alle zurückgucken und sagen, der fehlt uns, ja, weil so einen gibt es nicht normal.
Ich bin Fan.
Und ich bin, wirklich, mir ja. wird das fehlen. So, ja, so bescheuert das klingt. Empfindet offensichtlich niemand der Generation TikTok.
Doch,
aber mir wird das fehlen.
Du, ich habe schon seinen Sakko.
Na, aber das ist doch, du findest es schade, dass Wetten, dass dann vorbei ist, weil du wärst gern mal da, oder?
Ja, ich wäre sehr gerne. Also bei
die Wetten, Hühnerwette.
Ja. Nee, aber das hat ja letztes Mal ganz gut geklappt in der Sendung, wo du mit Gottschalk warst.
Das Schöne ist, das muss man mal kurz dazu sagen, also bei dieser Veranstaltung, bei
schön,
der
Herr danke, danke,
in eine etwas schwierige Situation kam, wir müssen das ja nicht mehr thematisieren, ne, das Schnitzel, diese Schnitzeldiskussion und so, ne, bei der Show.
Ich zucke heute noch, wenn an einem Fußballspiel der Schiedsrichter eine rote oder eine andere Karte zieht.
Bei der Show saß ich an Platz von Thomas Gottschalk. Es wurden 2 Shows an dem Tag aufgezeichnet. Dann kam Thomas Gottschalk rein und ersetzte mich als am wenigsten prominente Person. Deswegen ist an mir der Pokal vorbeigegangen.
You dodged the bullet. Ja, ohne Scheiß. Ja,
und so danach schnell. Massakriert zu werden. Glückwunsch, dass du beide Shows
gemacht hast. Das war ein herrlicher Januar.
Grüße aus der Phrasenhölle.
Wolfgang Grupp entlässt jeden bei Trigema, der denkt, er sei unersetzbar. Das
Ich liebe den.
Ich liebe einfach Wolfgang Grupp. Das ist einfach der allerbeste. Ich meine, ich habe mich ja stylmäßig ja nun wirklich auch bei Wolfgang Grupp.
Du bist noch strenger, das ist wie Lagerfeld.
Hier ja, wirklich. Also Wolfgang Grupp ist ja mittlerweile auch so ein bisschen so wie so ein Androide. Du hast immer das Gefühl, dass wie bei Westworld, du den Kopf abnimmst, da gucken so die Drähte raus. Leute, die nichts zu sagen haben zu Hause, geht in den Betriebsrat. Das ist einfach so geil. Wolfgang Grupp ist einfach der allerhärteste.
Diese Firma, wovon, also kennst du Leute, die Trigema tragen?
Ich habe eine Jacke von Trigema mir gekauft. Die ist ja wirklich richtig
aber
gut.
Vintage oder? Vintage. Ja, ja, also schönes Helmut Kohl-Wort.
Ich habe mir eine Vintage-Jacke von Trigema gekauft.
Aber sonst, wo kauft man, also wieso geht
es
dem Laden
sehr
so gut?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß es nicht, du bist Sportler, Thomas.
Ich glaube, die machen über 100 Millionen Umsatz.
Aber wo,
es sind so Polohemden.
Thorsten Sträter kauft das.
Polohemden. Ja, Polohemden.
Der ist gelernter Schneider.
Der muss und wissen. Der sagt, das ist richtig gute Qualität.
Thorsten also Sträter.
Leg das. Sehr gut. Ne, und die machen ja so Turnhosen, in denen unsere Onkels immer Rasen mähen. Diese ganz knappen, genau. Wo so ein Ei so rauslugt. Ja, ja. Das sind die Trigema-Hosen.
Die werden im Tennismagazin verkauft.
Die Tennismagazin vom Top-Jahr. Genau, exakt, genau die sind das. Und ich liebe wirklich Wolfgang Grupp, der ist einfach der allerhärteste. Der war doch jetzt mit seiner Frau zusammen bei Maischberger. Ich habe einen Sohn, Wolfgang Grupp Junior, und meine Tochter Bonita. Natürlich heißt er auch Wolfgang Grupp Junior. Klar. Ich meine, George Foreman hat 8 Söhne. Und die heißen alle George. Ohne Scheiß. Wirklich, kein Witz. George Foreman, der Erste, der Zweite.
George 1 oder was? George 1?
Ja, ohne Scheiß. Der Erste, der Zweite, der Dritte. Und Wolfgang Grupp war mit seiner Frau bei Maischberger und dann haben sie unter anderem erzählt, wo die sich kennengelernt haben. Und wo lernt natürlich Wolfgang Grupp seine Frau kennen. Ich habe meine Frau bei der Auerhahnjagd kennengelernt. Du sagst, ja klar, natürlich hast du das. Bevor sie den Auerhahn natürlich geflitscht haben auf das Cockpit von so einem Flieger. Ja. Und Wolfgang Grupp ist einfach wirklich diese, der sagt ja auch, wenn einer im Homeoffice ist, dann kann er gleich zu Hause bleiben, da brauche ich ihn nicht. Und das Allerbeste von Grupp war natürlich dieses...
Gibt es den Affen noch eigentlich, den Trigema-Affen?
Ja, der ist ja mittlerweile CGI. Okay. Ja. Ich habe ja lange für Wolfgang Grupp als Trigema-Affe gearbeitet. Aber ist anders. Und das Geilste ist natürlich, weil wir sind ja alle in so Zeiten von Achtsamkeit und Mental Health, nicht so Wolfgang Grupp. Komisch. Wenn einer zu mir kommt und sagt, Chef, ich habe ein großes Problem, dann sage ich zu ihm, und du denkst, aber wieder wohl sagen, Sie sind ein Versager. So toll. Weil ein großes Problem war irgendwann auch mal ein kleines Problem. Und da hätte er zu mir kommen müssen, wo du denkst, ja klar, aber wenn du weißt, der erschießt dich einfach mit der Flagge im Innenhof, wenn du zu ihm kommst, dann machst du es nicht. Und das Allergeilste zum Thema Chef, das Allergeilste zum Thema Chef, das hatte nochmal Felix Lobrecht erzählt bei Gemischtes Hack, als er letztens nochmal erzählte, dass doch Felix irgendwann mal in so ein Büro kam, wo so ein Chef war, als Felix noch ordentliche Arbeit nachgegangen ist. Und hatte der Chef da auf dem Schreibtisch, hatte da so einen Stapel Papiere, Bewerbung liegen. Und hat der Chef einfach die Hälfte von den Packen genommen und unbesehen in den Müll geknallt. Und dann einfach gesagt, so, die hatten kein Glück. Und Leute ohne Glück, die kann ich hier nicht gebrauchen. Sensationell.
Was schreibt eigentlich die Bild?
Post von Wagner. Lieber Tommy Schmidt.
Du Scheiße.
Was stimmt mit Ihnen nicht? Sie sind wie ein Softeisstand beim SPD-Fest. Jeder mag sie. Podcast, Fernsehshow, ihr Foto vorne auf der Pop-Rocky. Sie sind präsenter als der eine von Boss-Hoss. Der mit dem Cowboy-Hut. Dabei können sie nicht einmal kochen. Sie sind sagenhaft populär. Ein Florian Silbereisen für Stehpinkler. Jeder Popstar hat ein dunkles Geheimnis. Was ist ihres? Sie sind Arztsohn. Eine glückliche Kindheit. Kein Kopfnuss-Papa. Keine Herzlos-Mutter. Aufgewachsen in Detmold. Eine Fachwerkhölle, wo Menschen sich gegenseitig Rasenmäher leihen. Ein Kind der Mittagsruhenrepublik. Derek, Tennis, Jogurette. Beischlaf nach dem Tatort. Sie sind wohl einer, der hört zu Hause hat, was? Gegen Sie ist Giovanni Zarella ein Exzentriker. Der hat Janaina. Wen haben Sie? Oh. Janaina. Ja. Oh. In Rio bin ich mal am Strand ohne Hose wach geworden und die Frau neben mir war ein 1,80 großer. Wo war ich? Ach ja. Wo sind die Brüche? Wo ist der Exzess?
Die ganze Nation wartet darauf, dass sie Julia Siegel ins Dirndl kotzen. Sie schulden uns den Absturz. Gaga-Autor züngelt mit Iris Klein. Kult-Podcaster pochert an Amira rum. Jetzt klauen Sie wenigstens mal Til Schweiger auf Mallorca die Gartenmöbel. Oder schubsen Sie eine Oma vor den Bus. Irgendwas. Wo sind Ihre Kanten? Wer hat sie entworfen? Luigi Colani? Die Tragik, so heißt es, ist der Treibstoff für die Kunst. Wenn das stimmt, dann sitzt sie ein E-Scooter. Ruckelfrei rollen sie durch Millionen Herzen. Freundlich, sauber, ein intellektueller Nichtraucherhaushalt. Wahrscheinlich benutzen sie sogar Kondome. Ich mag sie. Am Ende wollen wir doch alle nur heil nach Hause kommen. Und sie müssen mich fahren. Oh, Giannaina. Oh, herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Vielen Dank, Köln. Dankeschön.
Warte. Was? Ich habe auch eine für dich.
Was?
Ja.
Nein.
Wirklich?
Ach du Scheiße.
Oh. Noch eben.
Ja, es ist doch. Dankeschön. Ich muss leider meinen Flieger nach Hollywood nehmen.
Ach. Noch schön an die Olivetti gesetzt vorhin. Aber du musst das selber lesen, bitte.
Ja, danke schön. Lieber, ich hab's wirklich, ich hab keine Ahnung, was da für eine Unverschämtheit. Lieber Micky Beisenherz, Sie sind Autor, Kolumnist, Moderator, Podcaster, ein Tausendsasser, NTV Stern, Kölner Treff. Oder Sie undenkbar und so interessant wie eine Stadtrundfahrt durch Wolfsburg. Im Dschungelcamp stechen Sie hervor wie das Otto-Lengi-Buch in einer verdreckten WG-Küche. Sie waren Comedy-Autor, schrieben Witze für andere. Wenn die auf der Bühne redeten, redeten eigentlich Sie, der Junge aus dem Ruhrgebiet. Der Applaus des Publikums war Ihnen nicht so wichtig. Sie wollten lediglich, dass die Menschen lachen. Lachende Menschen sind nicht fies, töten nicht, sind keine Vergewaltiger. Ich glaube, Adolf Hitler und Marc Dutroux haben nie gelacht. Aufgewachsen sind sie in Nordrhein-Westfalen, dem Land von Haribo, Untertage und Dr. Oetker, in Castrop-Rauxel, der Stadt, die schon wie ein Witz klingt. Haben sie ihr Rüstzeug bekommen? Tristesse und Arbeitslosigkeit gibt es hier. Zwischen Currywurst, ThyssenKrupp, Schalke und Dortmund. Hier riechen die Menschen nach Bier und Schweiß. Hier darf man doch über alles lachen. Niemand gendert hier. Karneval geht man als Winnetou. Es gibt zwei Toiletten. Zwei! Ich vermisse diesen Ort. Ich mag sie. Sie sind ein schöner Mann. Frauen drehen sich nach ihnen um. Sie stemmen Gewichte. Unter ihrem Kaschmir-Rollkragenpullover zeichnet sich der Brustmuskel ab. Kaschmir und Pectoralis, eine Metapher für ihre Wohnorte. Hamburg und Bochum. Sie mögen große Autos, Fußball und Manieren. Ein echter Mann. Kernig. Jemand, der heute gar nicht mehr gebaut wird. Ein Schöngeist, der gerne konsumiert. Das schlechte Gewissen dabei, stets Gewehr bei Fuß. Sie sind ein wunderbarer Imitator. Zu Ihrem Repertoire gehören Rainer Kallmund, Helmut Kohl, Werner Hans, Hans-Dietrich Genscher. Sie vermissen die alte Bundesrepublik. Wetten, das, Danone-Werbung, Talkshows, in denen der Tisch zerhauen wird, Karstadt-Restaurants, Ranissimo, Michael Ammer im P1, dem Militärmann, Boris und Steffi. Sie leiden darunter wie ich. Ihre Imitationen helfen, dass diese Erinnerungen nicht verblassen. Ihr Stift ist Ihre Waffe, Ihre Zunge der Torpedo eines U-Bootes. Ihr spontaner Witz ist genauso. Er taucht aus dem Nichts auf und feuert präzise, tödliche Torpedos ab. Alles zerfetzt, es knallt, Menschen schreien. Das ist ein Quatsch. Sie schreien vor Freude. Ich mag Ihren Torpedo. Seit ich Sie kenne, hoffe ich auf die Apokalypse und den Filterkaffee. Mir gefallen Ihre großen... Mir gefallen Ihre großen Ohren. Sie passen in Ihr Gesicht. Sie erinnern mich an Dumbo.
Ich komme ein bisschen vor wie Schabowski da, weil er muss da Dinge vorlesen.
Der Dumbo leidet, aber er bringt uns zum Lachen. Für mich sieht der Dumbo aus Castrop-Rauxel. Die Menschen sagen, Humor sei eine Flucht aus dem Traurigen. Eskapismus. Ich hoffe, Sie flüchten nicht. Fliegen Sie! Fliegen Sie! Wie Dumbo, der Elefant. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner.
Danke, Köln. Jetzt ist aber Schluss hier. Schluss. Aufhören. Vielen, vielen Dank. Es wird aber auch langsam Zeit. Aber Sie haben auch viel Geld für die Tickets bezahlt. Vielen, vielen Dank an Thomas Hitzelsberger, Tommy Schmidt, Basti Bielendorfer, Andreas Lopp
und Micky Beisenherz.
Vielen Dank, Köln. Sie waren ganz zauberhaft. Danke, dass Sie so lange durchgehalten haben. Machen Sie es gut. Ciao, ciao. Tschüss. Vielen Dank.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier. Produktion Hannah Marahiel. Executive Producer Tobias Baukhage. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt.